schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Und ja, das mit dem Hebräer, das ist, das geht mir auch immer nach. Was bedeutet das, ein Hebräer zu sein, diesen Übergang zu machen und von einem Land ins andere rüber zu gehen und Neuland zu entdecken? Und ich glaube, das dürfen wir täglich neu, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir immer wieder Neuland entdecken. Und so hoffe ich, dass wir zusammen mit Jesus heute, mit dem König der Juden, auch wieder Neuland entdecken. Vieles wird euch bekannt sein, manches vielleicht nicht. Und wir schauen mal. Ja, Thema ist ja Jesus, der König der Juden. Genau, da ist es schon. Und erstmal meine Frage an euch: Was ist denn Jesus für euch? Ja, was, wenn ihr so überlegt, mit welchen Begriffen, was Jesus ist für uns?
Der Erlöser.
Der Erlöser.
Der Retter.
Der Retter.
Immanuel, Gott mit mir,
genau. Sohn Gottes. Gottes Sohn, genau.
Der auferstandene Herr.
Ja, wunderbar. Wir haben so viele Bilder im Kopf, wie wir Jesus charakterisieren können. Oder er hat ja auch diese 7 Ich-Bin-Worte gesagt. Ja? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin das Licht der Welt, das Brot des Lebens, der gute Hirte. Und heute kommt jetzt noch ein weiterer, wie ich finde, sehr zentraler Aspekt dazu. Jesus ist der König der Hebräer, der König der Juden. Ja, und ich starte mal mit einer Einleitung, mit einer etwas umfänglichen Einleitung, weil ich denke auch so, ich nehme euch mal ein bisschen in den Heilsplan Gottes mit hinein. Ja, vieles ist uns da bekannt, aber vielleicht kann man das nochmal als Gesamtheit nochmal betrachten. Weil über die 2000 Jahre Kirchengeschichte ist uns vieles verloren gegangen, leider, von diesem hebräischen Denken. Wir sind so humanistisch geprägt, ja, und wir wollen alles erklären, wie Gott ist und so weiter. Und die Bibel ist da ganz anders und das gilt es wieder zu entdecken. Und leider haben sich auch viele falsche Theologien eingeschlichen in die Christenheit. Da gibt es diese sogenannte Ersatz- oder Enterbungstheologie. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Wenn nicht, sehr gut. Braucht ihr euch nicht mit zu befassen. Aber ganz grob umrissen ist, Israel ist verworfen von Gott, weil sie Jesus abgelehnt haben. Sozusagen Israel ist raus. Und alle Verheißungen, alle Bündnisse, aller Segen ist auf uns als Gemeinde übergegangen, als Christen aus den Nationen. Das ist die falsche Lehre. Dass das ganz klar ist, ja. Nicht, dass mich jemand irgendwann zitiert hier. Genau. Wir suchen uns sozusagen die Kuchenstücke raus, den Segen. Die Flüche lassen wir mal zur Seite, wenn wir Ungehorsam oder Sünde haben. Dann hat Gott natürlich auch seine Worte dazu. Und das ist die Enterbungs- oder Ersatztheologie. Und die hat ganz, ganz viel Schaden angerichtet in der Christenheit oder überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Das Volk Israel wurde verfolgt als Jesusmörder über 2000 Jahre, angefangen von den Kreuzzügen bis zum Holocaust. Und diese Theologie muss raus aus allen Gemeinden. Und da müssen wir wieder gucken, was ist eigentlich unsere Beziehung zu Israel und was ist unsere Aufgabe? Und das will ich heute ein bisschen beleuchten. Und wir sehen eigentlich Gottes Geschichte mit dem Volk Gottes ist eine Geschichte von Treue. Er trägt das Volk hindurch, auch durch Nöte, auch durch Verfolgung. Aber er liebt sie so sehr, er hat sie nicht verstoßen. Um das nochmal ganz klar zu machen, er hat sie nicht verstoßen. Das steht in Römer 11, sagt Paulus das nochmal ganz klar. Er hat sie nicht verstoßen und allein, dass sie jetzt wieder im Land Israel sind, ja, das zeigt, Gott ist treu. Ja, und es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte am Ende, weil Gott wird zu seinem Ziel kommen mit diesem Volk. Ja, und manchmal haben wir auch in der Christenheit, ich fange immer mit dem Negativen an, das ist ganz falsch, haben wir auch die Tendenz, Jesu Licht heller strahlen zu lassen, indem wir sagen, die Juden sind gesetzlich oder religiöse Fanatisten oder blind oder korrupt oder so weiter. Zumindest die Juden, mit denen Jesus da unterwegs war damals. Und er ist gekommen und hat alles anders gemacht. Das stimmt auch so nicht. Jesus hat mit ihnen einen Dialog geführt, mit den Pharisäern, und hat sie auf Dinge hingewiesen, die, ähm, die nicht gut waren, aber das war ein innerjüdischer Dialog. Das verstehen wir zum Teil nicht. Wir denken manchmal, Jesus hat dann alles neu gemacht. Nein, das, was bei ihm neu war, war seine Person. Er ist der Retter, er ist gekommen als der Messias. Ja, das war das Besondere, seine Person. Nicht unbedingt, was er getan und gesagt hat. Das war zum Teil auch revolutionär, aber seine Person ist das Wesentliche gewesen. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Ja, und der Heilsplan hat wie angefangen? Mal vielleicht die zweite Folie, mal gucken, ob das hier klappt. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Das ist so. Falsche Richtung. Ja. Ja, mach du der jemand, genau. Ja, also der Heilsplan fängt mit dem Hebräer Abraham an. Ja, Gott hat ihm gesagt, geh aus deinem Vaterland, mach also diesen Übergang, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, das Land Kanaan. Und dann in Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also er wählt sich Abraham aus und sagt ihm, er wird ein großes Volk werden. Also er wählt sich ein Volk aus, damit dieses Volk ein Segen ist für die ganze Welt. Ja, also in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gott schließt einen Bund mit Abraham. Das ist übrigens eine ganz interessante Geschichte mit diesen beiden Tierhälften, wo Gott alleine durchgeht. Er schließt einen einseitigen Bund mit Abraham, ohne Bedingungen. Also ist dieser Bund auch nicht mehr aufzulösen, wenn es keine Bedingungen gibt. Und Gott stellt sich zu Abraham und er wählt ihn und das Volk Israel damit, um alle Völker zu segnen. Was ist die Berufung Israels? Ein Segen zu sein für die Völker und Zeugen zu sein. Ja, ich sehe das immer so als den älteren Bruder. Wir sind der jüngere Bruder und der ältere Bruder erzählt uns, wie Gott ist, wie Gott denkt. Ja, dass wir dann vom älteren Bruder lernen dürfen sozusagen. Also sie sind Zeugen, sie geben Zeugnis. Und also Gott hat sich souverän dieses Volk erwählt und anhand seines Handels an diesem Volk sehen wir, wie Gottes Liebe funktioniert. Ja, er ist gnädig, aber er hat auch Gericht. So, da sehen wir sein Wesen. Ja, so offenbart sich Gott der Welt durch dieses Volk Israel. Warum hat er das so gemacht? Keine Ahnung, das ist Gott souverän. Er hat sich das so ausgedacht. Ja, und das werden wir ihn beim Himmel fragen, glaube ich. Oder vielleicht haben wir, ja. Ja, das Ziel ist das messianische Königreich. Und Israel ist der Kanal, durch das dieser Segen hindurchgeht, bis zum zweiten Kommen Jesu. Jesus ist ja schon mal gekommen, aber er kommt dann auch ein zweites Mal bald. Und das werden wir heute betrachten. Also Israel ist die Plattform auch für das Kommen Jesu. Und das geht von Abraham los bis zur nächsten Folie, zum erneuerten Jerusalem, was aus dem Himmel kommt. Ganz am Ende, ja, das neue oder erneuerte Jerusalem aus dem Himmel. Und auch da wird beschrieben, diese Stadt, die wird ja herrlich sein, und hat 12 Tore. Und was steht auf den 12 Toren? Steht da geschrieben? 12 Namen und das sind die Stämme Israels. Die Stämme Israels stehen auf den Toren. Die Stämme Israels. Und dann gibt es noch 12 Grundsteine und der Mauer. Und die tragen die Namen der 12 Apostel, auch alles Juden. Ja, wir haben die ganze Bibel haben wir von Israel. Alle Autoren sind jüdisch. Vielleicht Lukas, weiß man nicht genau, aber alle sind jüdisch. Und wenn man das Thema, die ganze Bibel ist auch voll Israel. Wenn man versucht, das rauszunehmen, Israel, es gab ja dieses Entjudungsinstitut in der Nazizeit, die haben versucht, das Thema rauszunehmen. Ich glaube, dann bleiben wirklich nur 2 leere Buchdeckel über und da bleibt nichts mehr drin. Überall stößt man auf das Thema. Warum? Und da komme ich auf die nächste Folie. Weil Gott eifert für Israel. Eifert für Israel. So spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Da kann man provokant sagen, Gott ist ein Zionist. Ja, er eifert für Zion. Und Gott sagt in Sacharja 2, Vers 12 auch, wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Also das Volk Israel ist wie ein Augapfel für Gott. Und da sieht man, wie wertvoll das ist in Gottes Augen. Wir sind da also ganz nah am Herzschlag Gottes, am Herzschlag Jesu bei diesem Thema. Das liegt Gott auf dem Herzen. Und Bis ganz am Schluss, nächste Folie, hält Jesus das Völkergericht. Wir sehen das in Joel 4, Vers 12. Da werden alle Völker zusammengerufen im Tal Josaphat und dann wird er richten. Dann wird Jesus richten. Und was ist das Kriterium? Wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Völker zerstreut und sich mein Land geteilt haben. Also am Schluss werden die Völker danach gerichtet, wie sie sich dem Volk Israel gegenüber verhalten haben. Ja, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie Gott das zusammenkriegt, diese persönliche Erlösung und dieser Volksaspekt. Ja, also die Völker werden gerichtet. Und da ist es eben, wir lesen das auch in Matthäus 25, wo Jesus das erzählt vom Weltgericht, wo die Nationen eingeteilt werden in Schafs- und Bocksnationen. Auch da ist ein Kriterium. Das Kriterium ist, was ihr diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn man das Wort wörtlich nimmt, wer sind denn diese geringsten meine Brüder von Jesus? Das Volk Israel. Ja? Man kann das auch anders deuten, aber jetzt in meinem ersten Sinne, was wir dem Volk Israel angetan haben, das haben wir Jesus angetan. Ja, das ist das Kriterium, nach dem am Schluss gerichtet wird. So wichtig ist das Gott. Und da sehe ich besonders als Deutsche, sehe ich eine große Verantwortung bezüglich unserer Geschichte, dass auch, also wir auch Buße tun, nationale Buße auch für unsere Geschichte und dann Gott bitten, dass er uns gnädig ist. Und ich glaube, wir haben schon viel Gnade erfahren, vorauseilende Gnade als deutsches Volk, dass es uns so gut geht. Und das ist wirklich wichtig, dass wir uns an die Seite Israels stellen. Da komme ich noch zu. Ja, beim ersten Kommen Jesu, nächste Folie, da waren die Jünger total überfordert, weil die dachten, er kommt jetzt und richtet sein Königreich auf und vertreibt die Römer und dann ist alles gut. Aber nichts war. Ja, er ist am Kreuz gestorben. Er hatte eine andere Aufgabe. Er musste die Verheißung erfüllen, den neuen Bund. Und das lesen wir in Jeremia 31, Vers 33, habe ich jetzt mal ausgepickt. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also Jesus kam beim ersten Mal schon, um sein Königreich aufzurichten, aber nicht sichtbar, nicht direkt manifestiert als König. Er ist gekommen, um eben die Verheißung zu erfüllen und die Sünde seines Volkes wegzunehmen. Er ist am Kreuz gestorben, hat die Sünde seines Volkes weggenommen und er hat, wir lesen hier Gesetz, ja, das Gesetz in ihr Herz geschrieben. Das Wort im Hebräischen ist Torah. Torah heißt Weisung. Ja, er hat die Weisung ins Herz, das klingt ja schon ganz anders als Gesetz, Weisung. Ne? Und das heißt auch nicht, ihr müsst oder ihr sollt, sondern ihr werdet tun. Und diese Weisung wird in das Herz geschrieben. Und wo ist das passiert? Zu Pfingsten im Obersaal. Da ist der Heilige Geist gefallen und da ist das Gesetz. Das war genau zu Schavut, das ist das Pfingstfest, was wir als Pfingstfest kennen, da ist ist der Geist Gottes gefallen. Und da feiert man normalerweise die Tora, dass man das Wort Gottes bekommen hat am Berg Sinai. Und da hat Gott eben dieses Gesetz in die Herzen reingeschrieben. Er hat das Gesetz damit, er hat dieses Schavutfest, übrigens auch das Pessachfest und und andere Dinge hat er erfüllt. Und hat diesen neuen Bund eingeführt. Und das war seine Funktion beim ersten Mal. Ja, er hat die Verheißung erfüllt, er ist gekommen, um Verlorene zu suchen, um Verwundete zu heilen. Und jetzt fragen wir uns, er hat diesen Bund mit dem Hause Israels geschlossen. Mit dem Hause Israels. Auch alle anderen Bündnisse mit dem Hause Israel. Wo sind wir? Haben wir überhaupt Anteil daran? Ja, und da kommen wir dann zu dem wunderbaren Ölbaumgleichnis, das in Römer 11 steht, das kann ich heute nur umreißen. Das ist eine eigene Predigt für sich. Und diese Predigt hat auch die Ricarda Dietrich hier gehalten vor ein paar Jahren, Mai 2017. Aber ihr habt ja so ein tolles Archiv von Predigten, habe ich gesehen. Da kann man ja immer wieder nächste Seite ganz weit zurück gucken. Im Mai 2017, hört euch diese Predigt an, ganz toll, hat sie ganz wunderbar dargestellt, das Ölbaumgleichnis, Römer 11. Und ich kann das jetzt nur ganz grob umreißen. Da geht es um den edlen Ölbaum, das ist Israel. Und einige Zweige sind herausgebrochen wegen ihres Unglaubens aus diesem Ölbaum. Ja, und dann sind was Besonderes, dann sind wilde Zweige werden eingefropft in diesen Ölbaum. Wilde Zweige, das funktioniert auch in der Natur. Man kann das auch da machen und es wird auch, glaube ich, zum Teil gemacht, auch bei Ölbäumen, weil diese wilden Zweige behalten ihren Charakter. Sie behalten, die werden, also ein Apfelzweig wird weiter Äpfel tragen und ein Birnenzweig wird weiter Birnen tragen. Aber diese wilden Zweige bringen auch, also haben Anteil von dem Saft des Baumes, aber sie bringen auch Nährstoffe von den Blättern wieder zurück in den Baum. Das befruchtet sich gegenseitig. Das ist ein ganz wunderbares Bild. Das ist echt ganz, ganz schön. Und wir haben also Anteil, wir sind diese wilden Zweige aus den Nationen, wir Christen aus den Nationen, sind diese wilden Zweige. Wir sind eingefropft in diesen edlen Ölbaum, der das Haus Israel ist. Und wir haben Anteil an diesem Saft des Baumes. Das sind diese Bündnisse, diese Verheißungen. Wir sind also mit hineingenommen in die Bündnisse. Und ich sehe das so, dass wir zusammengehören, also aber jeder unsere Funktion behalten. Also Israel ist wie der ältere Bruder, wir sind wie der jüngere Bruder. Oder vielleicht kann man das im Orchester Gottes spielt Israel die erste Geige und wir spielen die zweite Geige. Ja, wir sind nicht dasselbe, aber wir zusammen gibt es ein wunderbares Konzert Gottes. Ja, da hat Gott einen wunderbaren Plan. Und in Römer 11 steht dann auch, dass Israel verstockt wurde um unseretwillen, damit das Evangelium zu uns kommen konnte. Sie haben regelrecht eine Decke über die Augen bekommen und ja, die Herzen sind verstockt worden, sie konnten Jesus zum Teil nicht erkennen und ja, das ist große Gnade gewesen, so konnte das Evangelium zu uns kommen, zu den Nationen. Und wir haben aber einen Job, steht in Römer 11, wir haben was zu tun, wir sollen sie zur Eifersucht reizen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Nicht so sehr durch unser Reden, gerade als wir als Deutsche haben, glaube ich, nichts zu reden, sage ich mal, aber durch unser Verhalten. Ja, so wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, das soll Jesus widerspiegeln. Jesus soll durch uns hindurch leuchten und sie richtig eifersüchtig machen. Ja, dass sie sagen, da ist doch was dran an dem Jesus und lass uns da auch mal genauer hinschauen. Und das ist unser Job, dass wir sie also zur Eifersucht reißen und so helfen wir, dass Israel wieder in seine Berufung hineinkommt. Ja, das ist ganz wesentlich. Ja, und ich glaube, in der Vergangenheit hatten wir oft eine Decke über den Augen, nämlich was die Berufung Israels anbelangt. Ja, und ja, das hat damit zu tun, eben, dass wir auch immer mehr lernen und auch dieses hebräische Denken uns immer mehr aneignen. Ja, wir sind oft vergeistlich in viele Dinge, aber im hebräischen Denken ist es oft ein Ort, Jerusalem oder der Tempel oder eine Zeit, die Gott wichtig ist. Ein Fest, Pessachfest zum Beispiel. Das ist ein Angebot Gottes, uns zu begegnen, ein Rendezvous mit ihm zu haben. Und das sind so Dinge, die wir wiederentdecken dürfen. Und jetzt komme ich zum Thema. Yes, genau. Jesus, der König der Juden. Genau, Messias und Nachkomme Davids. Schon als der Engel zu Maria spricht, ja, da lesen wir in Vers 32, also er sagt ihr, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und sollst den Namen Jesus nennen. Und dann Vers 32, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen oder König sein über Israel in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Ja, das schon gleich am Anfang klar gemacht, dass Jesus ist der Messias. Und die Qualifikation für den Messias, das war wichtig, dazu musste er Sohn Davids sein. Und das ist ja auch schon in dem Alten Testament oder im Ersten Testament, kann man sagen, ist das ja schon verheißen worden von Nathan, wo er zu David gesagt hat, eben dein Königsthron soll ewiglich bestätigt werden. Oder es gibt in Jesaja 11 diese Bibelstelle mit dem Spross aus dem Stamm Isais. Und Matthäus 1 fängt an mit dem Stammbaum. Und warum? Um zu sagen, das ist der Sohn Davids. Sogar mit beiden Linien, mit Josef und Maria. Und Ja, das, da sehen wir, dass es ganz zentral ist, der Messias ist der Sohn Davids. Und was haben die Weisen aus dem Morgenland gefragt, als sie ankamen? Sie haben Jesus gesucht und was haben sie gefragt? Wo ist der neugeborene König der Juden? Die wussten das schon, die hatten die Verheißung gelesen. Und die wussten, hier wird der neugeborene König der Juden gerade geboren. Und bis kurz vor seinem Tod, Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Was sagt Jesus hier da? Du sagst es. Ja, er bestätigt das. Er ist der König der Juden. Das ist eine zentrale Position, die er da eingenommen hat. Er ist zum Volk Israel gekommen. Und dafür wurde er auch angeklagt. Was stand über seinem Kreuz? Inri. Und was heißt das? Jesus von Nazareth, König der Juden. Ja, und das war in drei Sprachen sogar, Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, damit alle, auch wir aus den Nationen, wissen, Jesus ist der König der Juden. Und es ist eigentlich ein Ehrentitel. Ich glaube, der wurde oft als Verhöhnung oder sowas betrachtet, aber ich glaube, das ist ein Ehrentitel. Und das haben besonders die Marienschwestern aus Darmstadt, haben das auf dem Herzen hier, wo ist der König der Juden, haben sie so eine Schrift gemacht, das wieder zum Ehrentitel zu machen, Jesus, der König der Juden. Und ja, das zeigt uns, dass von seiner Geburt an bis zum Tod und bis zur Auferstehung, bis zum Ende des Heilsplans, ist Jesus Jude, er wurde als Jude geboren, er ist und bleibt Jude. Ja, dieser jüdische Charakter, das wollen wir heute beleuchten. Und er hieß übrigens auch nicht Jesus, er hieß Jeschua. Das ist das originale hebräische Wort. Seine Mutter hieß Maria, nicht Maria, sondern Mirjam. Ja, also da ist einfach auch Übersetzungen dabei. Aber ich glaube, die unsichtbare Welt hört auch auf den Namen Jesus. Im Namen Jesus ist die Christ, die wissen inzwischen. Also Jeschua ist sicher auch gut, aber Jesus funktioniert auch. In seinem Namen ist die Kraft und genau, also Jesus ist als Jude aufgewachsen, wurde beschnitten am achten Tag. Er hat jüdische Erziehung genossen. Wir wissen, dass er mit 12 im Tempel war und mit den Schriftgelehrten diskutiert hat. Und die haben gestaunt, was er schon für ein Wissen hatte. Und er hat den Schabbat gehalten, er hat die Reinheitsgebote gehalten. Er ist immer in den Tempel gegangen. Er hatte auch nichts gegen den Tempel. Er hat sich selber mit dem Tempel verglichen. Wenn er den Tempel mal so ausgeräumt hat, ja, wollte er, dass der Tempel ein Bethaus für alle Völker sein soll, hat er gesagt. Und da hat er schon an uns gedacht, ja? Obwohl für die meisten Juden war das noch ganz weit weg in dem Moment. Ein Bethaus für alle Völker sollte der Tempel sein. Ja, also er war Jude durch und durch. Ja, und er ist auch nicht gekommen, um irgendeine neue Religion zu gründen. Ja, und Jesus ist eben der verheißene Messias, der Retter. Und in Jesus ist Gott selbst in unsere Welt hineingekommen und hat sich als der wahre König erwiesen. Und er wird wiederkommen. Nächste Folie. Ja, wir lesen in Sacharja 14, Vers 4. Und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten. Und dann geht es noch weiter. Und Jesus wird einziehen in das goldene Tor und in Jerusalem, auch wenn das jetzt noch vermauert ist und auch wenn da jetzt ein muslimischer Friedhof davor ist, das wird ihn nicht hindern, er wird da einziehen. Und das wird seine Herrschaft aufrichten in Jerusalem, ganz klar. Das gibt keine andere Wahl. Und auch in Sacharja 14, Vers 16 lesen wir dann weiter, da wird noch ganz viel Schlimmes passieren. Die Völker werden sich gegen Israel wenden und damit auch gegen Gott. Und dann wird Gott da Plagen schicken und die übrig geblieben sind, steht dann in Vers 16, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, um das Laubhüttenfest zu halten. Also irgendwas wird noch passieren am Laubhüttenfest, dass wir als Nation alle dieses Fest feiern werden. Vielleicht Jesu wiederkommen, mal schauen, bin mal gespannt. Und ja, dass alle Nationen dann jährlich dahin müssen, sonst, wenn sie nicht dahin kommen, wird es nicht mehr regnen. Ist vielleicht in Hamburg besonders, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es hier nicht mehr regnet, aber ja, mal gucken, das ist eben so verheißen, genau. Also da ist auch dieses Laubhüttenfest, das ist ein messianisches Fest, ein Erntedankfest, wo man wirklich auf den Messias schaut. Das ist auch ein Fest der Nation, was wir jetzt schon mitfeiern dürfen und wo man auch mal in Jerusalem sein kann und das mitfeiern, das ist wunderbar, ganz prophetisch auf Jesu Wiederkommen. Und das ist bald da. Kommen wir zur nächsten Folie. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sagt schon Jesus in seiner Naherwartung. Und die Voraussetzungen sind, ja, ich weiß nicht, erfüllt kann man jetzt nicht sagen, aber wir sind nicht mehr weit weg. Wir sind schon nah dran. Ja? Wir lesen in Apostelgeschichte 3, Vers 21, da sagt Petrus, ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Ich glaube, wir haben schon viel Wiederherstellung erlebt. Gott hat schon vieles wieder offenbart, was verloren gegangen war. Und er will es weiter tun. Und er will auch Israel wiederherstellen, komplett, dass sie in ihre Berufung hineinkommen. Und wenn diese Wiederherstellung da ist, dann ist eine Voraussetzung erfüllt. Und die zweite Voraussetzung ist, dass das gepredigt werden wird, dieses Evangelium, und in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann wird das Ende kommen. Und da sind wir auch, glaube ich, schon weit. Also viele Evangelisten ziehen aus und predigen das Evangelium in der ganzen Welt. Und das ist so wunderbar. Also erstens, Wiederherstellung aller Dinge. Kriegst du noch zweimal. Dass Israel in seine Berufung kommt. Nämlich auch Israel muss wiederhergestellt sein. Sie sind dann im Land. Gott führt sie ja jetzt gerade auch zurück, das können wir ja als eben Ezer besonders bezeugen. Dann heißen sie ihn willkommen, das heißt, sie kennen ihn und dann kommt er. Wenn sie sagen, Baruch haba b'shem Adonai, vielleicht schaffen wir es heute noch zu singen, das Lied am Schluss, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, dann kommt er. Er kommt nicht in den luftleeren Raum, sondern er kommt in ein vorbereitetes Volk und sie heißen ihn willkommen dort. Ja. Also das heißt, Israel ist wiederhergestellt und das Evangelium ist in allen Ländern gepredigt. Dann kommt Jesus wieder und das ist bald. Ja, der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ganz interessant, diese Geschichte. Da sagt Jesus zu ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Warum sagt er sowas? Er hätte ja sagen können, das Heil kommt von Gott oder das Heil kommt von mir. Von Jesus wäre richtig gewesen. Das Heil kommt von Jesus, natürlich. Warum sagt er, das Heil kommt von den Juden? Ja? Und da sieht man, wie eng sich Gott an dieses Volk geknüpft hat. Und dieses Volk ist der Kanal für dieses Heil, für diese Heilsgeschichte. Ja, durch dieses Volk hindurch findet die Heilsgeschichte statt, bis zum Ende. Und das ist einfach der Heilsplan Gottes, dass er sich mit diesem Volk der ganzen Welt offenbart. Und das hat mit unserer Identität zu tun. Machen wir den nächsten Punkt, bitte. Ja. Wir müssen keine Juden werden. Ganz wichtig. Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Da gibt es auch Tendenzen, leider. Wir klammern uns an Jesus und bleiben ganz eng bei ihm. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Wir müssen keine Juden werden, aber wir haben Jesus, den Juden, in unser Herz aufgenommen. Und ich hoffe, du hast da kein Problem mit Jesus, dem Juden, im Herzen. Dass du sagst, das ist aber komisch oder so. Dann kannst du vielleicht mal in deine Familiengeschichte gucken, ob da alles in Ordnung ist oder ob da vielleicht auch Dinge waren, die nicht in Ordnung waren. Und Buße tun. Wir haben Jesus, den Juden, in unserem Herz. Und damit sind wir Miterben. Ja, und das Volk der Juden und ihr Schicksal ist uns ein Herzensanliegen dadurch. Ja, das Volk der Juden und ihr Schicksal ist uns nicht egal, sondern es ist uns ein Herzensanliegen. Ja, wir segnen sie, wir beten für sie, ja, und wir stehen an ihrer Seite. Das hat mit Zugehörigkeit zu tun. Ja, Jesus redet von zwei Herden und einem Hirte, Johannes 10, Vers 16. Und wir lesen auch in Epheser 2, der eine neue Mensch, dass Jesus die Umzäunung abgebrochen hat und dadurch dann eben was Neues schafft, ja, einen neuen Menschen aus beiden. Und ja, das hat auch mit unserer, also wir sind diese eingefropften Zweige in den edlen Ölbaum, wie dieses Ölbaumgleichnis zeigt. Ja. Und damit haben wir Anteil an den Verheißungen. Ja, das ist unsere Zugehörigkeit. Und das hat auch mit unserer Bestimmung zu tun. Ja, dass wir, es gibt eine, Gott hat eine klar definierte Mission und Ziele in seinem Heilsplan für uns und für Israel und vor allen Dingen auch für die Wiederherstellung Israels. Ja, wir dürfen helfen zum Beispiel mit der Sammlung seines Volkes. Und das tun wir bei Eben-Ezer. Es gibt ganz viele Bibelstellen hier. Da können wir haben das leider auch nicht mitgebracht heute. Müssen wir mal nachliefern hier, dass wir ein paar Sachen von Eben-Ezer hier noch vielleicht, wenn es geht, auslegen. Aber hier die Bibelstellen, besonders wichtig. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo Gott verheißt, dass er sein Volk nach Hause führt. Und das tut er bis heute. Vor den Augen der Welt, trotz Corona, gab es Flüge nach Israel. Die einzigen Flüge überhaupt auf der ganzen Welt, die stattgefunden haben. Er hat sein Volk nach Hause geführt. Und ich glaube persönlich, auch dieser schlimme Ukraine-Krieg, jetzt ein Jahr schon Ukraine-Krieg, was ist da alles Schlimmes passiert? Gott lässt das zu, um sein Volk nach Hause zu treiben. Die Zahlen aus der Ukraine, die Juden, die da zurückgegangen sind, sind enorm gestiegen. Jetzt im Moment sind sie nicht mehr so hoch, aber sie waren ganz hoch. Ganz viele, viele Tausende oder Zehntausende. Und auch aus Russland, ganz viele Juden, die jetzt nach Israel zurückgehen, weil sie nicht kämpfen wollen in diesem blöden Krieg. Ja? Und dann, vorher hatten sie Argumente und haben gesagt, ich bin hier verwurzelt, habe mein Haus, meine Familie, ich kann nicht gehen. Und jetzt plötzlich lässt Gott diese Not zu. So viel macht Gott, das, oder lässt er zu. So unglaublich. Ja? Ich bin erschüttert darüber, dass Gott sogar einen Krieg zulässt, um sein Volk nach Hause zu bringen. Ja, unglaublich. Ich sage das jetzt, weil jetzt dieser Jahrestag ist. Und er hat ganz, in ganz vielen Bibelstellen verheißen, dass die Nationen kommen werden und sie auf Armen tragen werden. Und das dürfen wir erleben. Gott tut Wunder. Er bringt sein Volk nach Hause. Kranke und Lahme und Alle bringt er nach Hause und er wird seinen Plan zur Vollendung bringen. Er bringt sie nach Hause und dort begegnet er ihnen. Und dann wird das die Vorbereitung sein für sein zweites Kommen. Also es steht nahe bevor. Ja, und es gibt uns Hoffnung. Hoffnung, wir haben das schon betrachtet, Jesu Rückkehr und Königsherrschaft steht nahe bevor. Ja? Und inmitten des Chaos, inmitten dieser überschlagenen Ereignisse der Weltpolitik, ist Gott in Kontrolle. Er führt seinen Plan durch und er kommt zu seinem Ziel. Ja? Und da gibt es Handlungsimpulse. Ich wollte euch noch ein paar Handlungsimpulse mitgeben auf den Weg. Wir hatten im Reformationsjahr, ich glaube, das war 2017 auch, ich weiß jetzt nicht genau, hatten wir die Bewegung, die Jugendbewegung Reformation gegründet und um eben auch das Thema Israel in die Jugend reinzubringen. Und da hatten wir es auf dem Herzen, diese Worte, diesen Claim und noch ein weiter, zurück zum Wort, zurück zur Wahrheit, zurück zur Wurzel, zurück zu Jesus, dem König der Juden. Ja, es ist oft auch ein Zurück, zu gucken, was ist denn das Originalbild. Ja, und womit startet man am besten? Reist einfach mal nach Israel. Das kann ich empfehlen. Also wenn ihr das Geld habt, wenn das klappt, wir bieten ja auch Israelreisen an mit Familien, geht nach Israel und informiert euch. Unsere Presse ist oft einseitig, was die berichtet. Und da leben aber 9 Millionen Menschen und fahren jeden Tag zur Arbeit und stehen im Stau. Und das sind ganz normale Menschen. Man kriegt da hier einen Eindruck, dass das ja alles nur furchtbar ist. Das stimmt gar nicht. Ja, macht euch selber ein Bild. Das ist wichtig, dass man sich selber informiert. Und was erstaunlich ist, also mir geht es auf jeden Fall so, in Israel lernt man die Bibel vom Herzen her zu verstehen. Nicht vom Kopf her. Da sackt das plötzlich von da oben darunter. Und man versteht plötzlich, Was ist überhaupt? Was steht da? Ja, was ist der Hintergrund? Es ist ja alles nicht aus dem luftleeren Raum, sondern es ist entstanden in diesem Land. Und man kann die Bibel aufschlagen und dann liest man, an dieser Stelle ist es geschehen. Ja, und es ist so erfüllend. Ja, und dann lasst euch hineinnehmen in den Heilsplan Gottes Und stellt euch an die Seite Israels und segnet Israel, betet für Israel. Und auch ganz persönlich, damit komme ich jetzt zum Schluss, auch ganz persönlich, nimm dir die Zeit für deine Beziehung zu Jesus, zu Jeschua. Das sage ich vor allen Dingen immer mir selber, weil die Zeit, oh. Also dass man sich das nimmt, ja, diesen Schabbat auch, dass man sich auf Jesus ausrichtet, diesen Tag, diesen Ruhetag hat und dass wir ihn besser kennenlernen und dass er uns begegnen kann in seinem Wort, eben ganz persönlich als Erretter, als Bräutigam, als Liebhaber, aber auch als Gottessohn, als Messias, als König der Juden und damit auch König der ganzen Welt. Amen. Amen. Dann machen wir jetzt Lobpreis.